Miteinander haben wir in den letzten Wochen so eine kleine Reise gemacht durch die Geschichte Israels mit den drei großen Königen. Wir haben uns mit Saul, mit David, mit Salomo beschäftigt. Saul, der ja gesegnet wurde, um König zu werden, nachdem das Volk eben gesagt hat, wir wollen einen König haben, wie alle anderen auch. Und wenn man sich diese Geschichte so anguckt, dieser drei Könige, wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde uns dazu auch ein Bild angesehen, wenn man sich die Geschichte dieser drei Könige mal so anschaut, dann kann man könnte so sagen, so eine Entwicklungsgeschichte auch wahrnehmen. Also Saul ist ja der von Gott erbeten wurde, schicke uns eben so ein König wie alle anderen, der mit Kraft und mit Macht und mit Schwert und mit Rüstung dann gegen die Philister und viele andere gekämpft hat, um dem Volk dann auch einen sicheren Ort zu geben. Und so wird Saul eben oft dargestellt mit so einer Rüstung. David dagegen, der dann von Saul ja das Königtum übernommen hat, David ist der Geliebte, so bedeutet, das bedeutet der Name. Und in David wächst nochmal etwas heran, was wesentlich auch ist für das Königtum. Er wird immer mit einer Harfe dargestellt. Das hat auch etwas damit zu tun, dass er ja viele Psalmen, viele Weisheiten auch über Gott dann geschrieben hat. Und in David, und deswegen auch so der Geliebte, in David geschieht nochmal etwas, was bei Saul nicht geschehen ist. Also David war jetzt nicht, ich sag mal, der bessere Mensch. Also wir haben uns ja mit seiner Geschichte auch ein bisschen beschäftigt. So die Geschichte mit Bathseba, das war schon unterste Schublade. Aber David war im Gegensatz zu Saul jemand, der auf das Reden Gottes gehört hat und dem es zu Herzen ging und der dann in sich ging, um nochmal neu über sein Leben nachzudenken. Und von daher ist David eben der Geliebte und der dann am Ende ja den Staffelstab weitergibt an Salomo. Salomo wird in der Bibel dann beschrieben als ein Mann voller Weisheit. Jetzt muss man noch mal kurz eben die Geschichte auch sich vor Augen malen. David und Bathseba. David hat sich so nach schlechter Königsmanier die Bathseba geangelt. Die war verheiratet, sie wurde schwanger. Die haben ja miteinander geschlafen, sie wurde schwanger. Und dann hat versucht, David das auf unterschiedliche Weise zu lösen. Und am Ende war der Weg der Vertuschung eben, dass er den Uriah hat umbringen lassen. Und Bathseba war ja schwanger und dann lesen wir in der Bibel, dass sie einen Sohn bekommen hat und dieser Sohn ist relativ untypisch auch so an dieser Stelle, dieser Sohn hat keinen Namen bekommen. Er war ziemlich früh dann auch krank und David hat mit Gott gerungen auch um das Leben dieses Jungen, weil er hat gesagt, er kann doch nichts dafür, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Aber am Ende stirbt dieser Junge und das nächste Kind, was David und Bathseba dann bekommen, das ist dieser Salomo. Also schon auch interessant. Und dieser Salomo wird eben beschrieben als ein Mann voller Weisheit. Eine Geschichte ist die Geschichte von der Königin von Saba, die dann zu ihm kommt und dann lobt, wie weise er ist und wie reich er ist. Und ja, Salomo hatte schon mächtig was aufzufahren. Also wir lesen in der Bibel, weiß jemand, wie viele Frauen er hatte?
80.
80? Oh. 800. Oh, irgendwo dazwischen. Also bei David war es ja noch harmlos. Der hatte mindestens 7 Frauen und dann 17 Kinder. Aber Salomo hatte 700 Frauen. Damit nicht genug und noch 300 Nebenfrauen. Ja, das waren Zeiten. 700 Frauen. Ich habe ja heute Hochzeitstag. Oh. Wer sich wundert, dass ich Hochzeitstag habe und meine Frau nicht, muss später nochmal fragen, aber wir hatten das ja, glaube ich, schon mal. 700 Frauen. Das heißt, an jedem Tag 2 Hochzeitstage. Mann, das ist ja. Also, Salomo wird in der Bibel beschrieben, eben weniger als so wie bei Saul durch seine heldenhaften Taten oder bei David eben durch eine Lebensbeschreibung, sondern bei Salomo wird einfach gesagt, er war ein unglaublich weiser Mann. Jung an Jahren ist er ja dann König geworden und hat sich auf eine Weise entwickelt, dass man nur staunen kann. Und die Frage ist, wie wird man so weise? Wir haben in der Lesung ja gehört, Salomo hatte des Nachts einen Traum, der Herr ist ihm erschienen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wünschen. Ja, so ein Traum, wo der Herr kommt und sagt, wünsch dir was. Wünsch dir was. Das ist jetzt eine Geschichte, die kennen wir nicht nur aus der Bibel, sondern die gibt es auch in anderen Zusammenhängen. Also der Fischer und Singfrou. Die meisten werden ja die Geschichte kennen. Er hat ja einen Butt gefangen und dieser Butt war ja ein verwunschener Prinz. Und der Butt spricht dann zu ihm und sagt, lass mich leben, wirf mich wieder ins Wasser und du hast einen Wunsch frei. Und er wirft ihn dann zurück ins Wasser und hat einen Wunsch frei. Der König Midas in der griechischen Mythologie kommt davor, der rettet eines Tages einen Satyren. Ein Satyr, das sind so diese halb Ziegen, halb Menschenwesen. Die gehören zum Hofstaat des Dionysus. Also der Dionysus ist ja der Gott des Rausches und der Gott des Weins. Also bei den Römern ist das dann Bacchus gewesen. Und er rettet einen von diesen Satyren und Dionysos ist ihm so dankbar und sagt, wünsch dir was. Wünsch dir was. Und also gerade in der griechischen Mythologie geht es ja nicht nur darum, jetzt irgendwie so eine Geschichte zu hören und die zu bestaunen und abzuklopfen, kann das wahr sein oder nicht, sondern in der griechischen Mythologie und auch in der Bibel ist es so, es geht um dich und um mich. Und das ist jetzt einfach mal die spannende Frage, wenn Gott heute Nacht bei dir anklopft und dir im Traum begegnet und dich fragt, was wünschst du dir von mir? Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Andreas, was würdest du dir wünschen? Fragen wir den Helge.
20 Kilo.
Helge, das kriegen wir auch so hin. Micha.
Dass meine Frau gesund wird.
Elfi, was wünschst du dir?
Tja, ich wünsche mir, dass wir in Frieden leben.
Ich wollte gerade sagen, Weltfrieden müsste noch kommen.
Ja, genau. Gut.
Renate, hast du einen Wunsch? Also, ich meine, es ist natürlich mit deinen 20 Kilo, reden wir später, kriegen wir hin. Also, aber das sind natürlich so traumhafte Zustände, dass irgendwie so ein Moment da ist, wo ich einen Wunsch frei habe. Der König Midas wünscht sich, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und das ist der Wunsch bis zum heutigen Tage. Wir wünschen uns eigentlich das, was wir anpacken und wo wir etwas anpacken, dass das veredelt wird. Wir wünschen beim Arbeiten, wir wünschen uns jetzt nicht direkt, dass es Gold wird, aber dass das reiche Früchte trägt. Das ist das, wovon unser System dann ja auch beseelt ist. Und das hat sich der König dann gewünscht. Alles, was ich anfasse, soll Gold werden. Der Fischer, ja, war ein guter Ehemann, der hat gesagt, oh, kann ich nicht allein entscheiden, ich muss mal zu Hause nachfragen. Er geht nach Hause zu seiner Frau und seine Frau sagt, ach, wir haben doch alles, wir sind doch glücklich. Wir haben doch alles. Und dann überlegt sie so ein bisschen und sagt, schau, wir haben ja wir leben ja in dieser elendigen Fischerhütte, ist auch schön, gut, wir haben alles, was wir brauchen, aber so ein kleines Einfamilienhaus. Das wäre es doch. Das wäre es doch. Nicht groß, mit einem kleinen Garten, wo ich dann so ein bisschen was sehen kann. Das wäre es doch. Und dann geht der Fischer ihm zum Butt und sagt, du, wir hätten gerne ein kleines Einfamilienhaus, kleines Gärtchen und das reicht uns schon. Und dann merken beide in dieser Geschichte, einmal der König, dass sein Wunsch ihn ja irgendwie zugleich unfassbar reich, aber auch zugleich unfassbar arm macht. vermute mal, der eine oder andere wird die Geschichte kennen, denn es wurde alles, was er anfasste, zu Gold. Als er Hunger hatte, nahm er sich eine Scheibe Brot und konnte sie nicht essen. Als er Durst hatte, griff er zu einem Glas Wasser und konnte es nicht trinken. Er wurde unfassbar reich und gleichzeitig unglaublich arm. Eine Geschichte, über die man lang nachdenken sollte, auch und nachdenken kann. Was ist das denn mit unseren Wünschen? Kann es sein, dass die am Ende dazu führen, wenn sie sich erfüllen würden, dass sie mich ärmer machen? Der Fischer ging dann wieder nach Hause und sah dann, als er über den Hügel kam, dieses kleine Einfamilienhaus mit dem Garten und eine strahlende Gattin. Sie war so dankbar. Aber dann nach ein paar Wochen sagte sie, du, ja, ist ja schön, aber guck doch mal, der Nachbar, ja, die haben schon mal ein anderes Häuschen. Ne? Guck mal, ein bisschen mehr Garten, vielleicht noch eine Etage obendrauf, dass ich so mein eigenes Zimmer auch haben kann irgendwie. Und dann, ihr kennt ja die Geschichte, latscht er los, Butche, Butche in der See, Mine, Frudi, Ilse, die will nicht so, wo ich das will. Was will sie denn? Ja, ein bisschen größer sollte es sein. Und die Geschichte geht ja immer weiter und hinterher will sie ein ganzes Königreich und man merkt, wie die Beziehung zwischen den beiden mehr und mehr zerbricht. Sie bekommt mehr Macht, mehr Reichtum, aber verarmt innerlich. Das ist so eine Sache mit den Wünschen. Was wünsche ich mir? Klar wünsche ich mir den Weltfrieden. Aber wisst ihr, woran ihr merkt, was ihr euch zutiefst wünscht? Ihr merkt es an dem, wofür ihr euer Geld ausgibt. Damit befriedigt ihr eure Wünsche und eure Sehnsüchte. Wofür ihr eure Zeit investiert. Natürlich kann man so einen Wunsch auch irgendwie, aber man muss ins Leben gucken und sagen, was wünschst du dir denn? Also wofür gibst du dein Geld aus? Wofür investierst du deine Zeit? Und das ist das, was du dir zutiefst auch wünschst. Salomo hatte diesen Traum mitten in der Nacht und Gott kam zu ihm und sagte, du hast einen Wunsch frei. Und in der Lesung haben wir ja gerade gehört, wie Salomo dann nochmal auf Gottes Wirken im Leben seines Vaters dann darauf zu sprechen kommt. Wir hören eben von dieser Herrschaft, wir hören von dem Volk, wir hören von seiner Jugend. Und die Frage ist, Salomo, was wünschst du dir? Und so antwortet Salomo, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehe, was gut und böse ist, denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Luther hat das jetzt, oder eine Luther-Übersetzung wird so übersetzt, aber dieses gehorsame Herz ist eigentlich auch besser so übersetzt, wenn man sagt, so ein hörendes Herz und ein verstehendes Herz. Dabei geht es dann darum, und das ist so diese Spannbreite, die hier aufleuchtet, dass Salomo darum bittet, Gott, schenk mir dieses Herz, das ich verstehen kann und das ich fühlen kann. Denn das ist das, was Weisheit meint. Nicht nur irgendwie intellektuell irgendwie aufgepumpt zu sein, sondern dann die Dinge zu verstehen und mitzufühlen. Also eine Regentschaft, nur mit Hirn, ohne Herz, wie ist die? Am Ende herzlos, kalt, brutal. Eine Regentschaft, die nur darauf baut, zu wissen, wie man die Dinge richtig macht im Leben. Das ist eine Regentschaft, die vielleicht viel produzieren, in der viel produziert wird, aber die dem Menschen nicht gerecht wird. Also Hirn ohne Herz ist etwas, das geht nicht gut. Herz ohne Hirn, wie ist eine Regentschaft, die so läuft? Am Ende beliebig. Am Ende kann sie kein Recht sprechen, weil das Herz sich dann immer bewegen lässt von den Emotionen. Und wer nur mit Emotionen regiert, wer sich nur von seinen Emotionen leiten lässt, der wird beliebig. Auf den ist kein Verlass. Heute hat er gute Laune. Man kennt das ja manchmal von den Chefs irgendwie. Man fragt sich immer, mit welcher Laune kommt er ins Geschäft? Hat er gute Laune, dann geht's so. Hat er schlechte Laune, dann geht's so. Salomo betet darum und sagt, ich möchte dieses verstehende, dieses hörende Herz haben, damit ich also gut und richtig richten kann. Nun sind wir alle nicht in der Verlegenheit, uns mit 700 Frauen rumplagen zu müssen oder 700 Männern und auch nicht in der Verlegenheit, ein Land zu regieren, aber es geht ja zuallererst auch mal darum, sich selbst zu regieren, sich selbst in die Hand zu bekommen. Auch mit anderen Menschen umzugehen und klarzukommen. Und das ist dann auch die Frage, läuft das eben nur über Verstehen, über den Intellekt oder läuft das nur übers Herz oder ist es beides? Und Salomo betet eben darum, Gott möge ihm dieses Herz, dieses hörende, horchende Herz geben. Und dann lesen wir, das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest, und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinem Wort. Ja, man kann sich dieses und jenes wünschen. Und das ist auch für mich immer wieder die Frage, was wünsche ich mir? Und dann gucke ich ihm danach, wo ich meine Zeit investiere. Was mir so wertvoll ist, dass ich mein Geld da investiere. Weil da wird am Ende auch deutlich, wonach wir uns sehen und wo wir unsere Wünsche haben. Salomo war eben so ein Mann, der mit der richtigen Herzens- und Verstehenshaltung an die, ich sag mal, Regierungsgeschäfte ging. Darum wurde er, sein Vater David hatte auch schon die Sehnsucht, Gott ein Haus zu bauen, aber darum wurde er der Gott ein Haus bauen konnte. Wer Gott ein Haus bauen will, neutestamentlich würden wir sagen, wer Reich Gottes bauen will, der muss sich auch zuallererst fragen, was willst du in deinem Herzen? Warum willst du das? Und was willst du damit? Was willst du, wenn du dann Macht über Menschen hast und sie beeinflussen kannst? Die Herrschenden in dieser Welt und auch die viele Herrschenden in der Bibel, die haben dann das getan oder die Macht dann an sich genommen, um am Ende sich selber Nutzen zu verschaffen. Ich habe ja schon erwähnt, über Salomo wird jetzt nicht so viel berichtet an Taten, sondern ist eher überschaubar. Er wird gelobt für das, was er getan hat. Aber es gibt eine Geschichte, die dann exemplarisch für ihn ist und für seine Weisheit. Ich weiß nicht, die meisten werden sie höchstwahrscheinlich auch kennen. Eines Tages kamen zwei Huren zu ihm. Die wohnten in einem Haus und beide hatten einen Sohn bekommen, also geboren. Und dann kam es so, dass in der Nacht ein Kind erstickt wurde, erdrückt wurde. Und dann nahm die Mutter, die das Kind eben erdrückt hat, das Kind von der anderen Frau, von der anderen Hure und sagte, das ist mein Kind, und ihr schob sie das tote Kind unter. Natürlich kam es dazu heftigen Streit. Und dann gingen die beiden Frauen zum König und sagten, du musst entscheiden, du bist der König, du bist der Richter, entscheide. Und sie erzählten ihm die Geschichte. Wir beide haben ein Kind bekommen und die andere Mutter hat ihr Kind erdrückt, hat mein Kind genommen und tu was. Und dann sagte die andere, es war genau andersrum. Sie hat ihr Kind gedrückt und hat mein Kind genommen. Tu was, sprich recht. Und das ist jetzt natürlich die Frage. Und vor der Situation steht man bis zum heutigen Tage nicht so die direkte Situation mit diesem getöteten Kind oder mit diesem toten Kind. Aber wo zwei Leute kommen und sagen, hör mal, das war so. Und der andere sagt, nee, das war so. Entscheide. Und wie entscheidet man jetzt? Weise und klug und vernünftig. Salomo dachte kurz nach und sagte, bringt mir ein Schwert. Und sagte dann, ich habe hier ein Schwert, ich werde das Kind, das überlebende Kind, in zwei Teile teilen. Und dann hat jeder von euch ein halbes Kind. Kann man so machen. Die eine Mutter sprach dann, gute Idee, so machen wir es. Und die andere sagte, nein, töte dieses Kind nicht, gib's ihr. Jetzt ist ja die Frage bei dieser ersten, was will die mit dem halben Kind? Was will die damit? Ist die so dämlich, dass die nicht weiß, dass halbe Kinder nicht lebensfähig sind? Was will die mit einem halben Kind? Nichts. Sie wollte natürlich nicht ein halbes Kind, sie wollte das ganze Kind. Aber auch in der damaligen Zeit hat man schon gepokert. Heute nennt man das All-in. Sie hat überlegt und hat sich gesagt, wenn ich sage, okay, schneid es durch in der Mitte, ich weiß, dann haben wir beide zwei tote Kinder. Dann haben wir beide nichts. Aber wenn ich sage, mach es, dann wird bei der anderen ja ihr Herz schlagen und sie wird sagen, mach es nicht und wird mir das Kind geben. Dann habe ich das Kind. Wenn es schlecht läuft, sagt die andere auch, teils in der Mitte habe ich immer noch nichts. Aber ich gehe jetzt all in. Schneid es durch. Und dann haben wir beide ein halbes Kind. Und die andere Frau sagt, nein, tu es nicht, gib ihr das Kind. Und was hat sie gemacht? Ja. Ja. Auch damals wurde schon geblufft. Und das ist ja da beim Pokern, ich habe keine Ahnung vom Pokern, aber zwei, drei Mal angeguckt, ist ja so beim Pokern, wenn der andere dann irgendwie sich verloren gibt, schmeißt er die Karten hin und du weißt gar nicht, was der andere dann für Karten hatte, ob sein Blatt wirklich so gut war oder ob er nur geblufft hat. Und das passiert ja sehr oft im Leben, wo Menschen zusammen sind, nicht nur beim Kartenspielen, dass geblufft wird auf Deibel, komm raus und wir dann hoffen, dass der andere das so ernst nimmt, dass er die Waffen streckt. Das war der Hintergedanke dieser Frau, nicht ein halbes Kind zu bekommen, sondern das ganze Kind zu bekommen, indem sie über diesen Weg gegangen ist, teils durch. So, Salomo. Was machst du jetzt? Und er sagte dann, gebt ihr das Kind, die darauf verzichtet hat. Und die für die Teilungslösung war, die bekommt gar nichts. Warum? Na klar, wir wissen alle warum. Das liegt ja auf der Hand. Aber die Kunst des Salomo und die Weisheit des Salomo bestand darin, eben nicht nur sich die Situation anzugucken, sondern als jemand, der den Menschen kennt, auf die Motivation zu achten. Was ist das Motiv dahinter? Und das funktioniert bis zum heutigen Tage. So könnt ihr bis zum heutigen Tage auch herausbekommen, was Menschen, wir sagen das so, im Schilde führen. Denn das, was die eine Frau, die fürs Teilen war, wollte und woran sie gedacht hat, war allein ich. Ich. Ihr war die andere Frau egal. Ihr war auch das Kind egal. Sie hatte ein Problem, sie hatte kein Kind mehr und sie wollte es lösen. Es ging ihr in ihrem Denken und Tun allein um sich. Und die andere Frau, die dachte eben nicht an sich. Es hat ihr bestimmt das Herz zerrissen, aber sie hätte es nicht ausgehalten, das Kind töten zu lassen. Sie dachte an den anderen. So kann man bis zum heutigen Tage dann auch, und das sollte man immer wieder auch machen, in bestimmten Situationen einfach mal nachfragen, hinterfragen, rausbekommen, was für eine Motivation hast du eigentlich? Und dann gibt es viele, sag mal, Sonntagsreden, Antworten in Bezug auf die Motivation. Aber dann gilt es genauer hinzugucken, was für eine Motivation hast du eigentlich? Und als ich gestern so darüber nachgedacht habe, ist mir wieder Corona in den Sinn gekommen, wo ich sage, was, wenn ihr sagt, Impfen ist der Gamechanger, will ich gar nicht drüber streiten. Aber wenn ihr das sagt, dass das die Menschen rettet, dann können wir doch nicht an den Patenten festhalten. Daran merkt ihr, worum es geht. Nicht um Menschenleben. Es geht darum, dass alles, was ich anpacke, zu Gold werde. Das ist das, was Menschen heute motiviert. Dass das, was ich mache, dann möglichst viel Benefit und Profit dann erzeugt. Darum geht es. Man muss hingucken bei den unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Situationen und fragen, was ist denn, was wollt ihr denn, was ist denn eure Motivation? Und wenn man am Ende herausbekommt, deine Motivation war nur, dass du an den Maskendeals viel Gewinn machst, dann muss ich das zumindest sagen und muss sagen, du bist nicht fähig, ein Land zu regieren. Du bist nicht fähig dazu, Macht über Menschen zu haben. Du nicht. Du kannst es vielleicht vom Intellekt, aber es fehlt dir etwas in deinem Herzen. Wenn es drauf ankommt, dann sind dir die Menschen egal. Worauf es dir ankommt, ist eben, dass das, was du berührst, zu Gold werde. Und Salomo war so ein Mann, der klug war und eine Herzensbildung hatte. Und der Gott darum gebeten hat und hat gesagt, Herr, erhalte mir das und schenke mir das immer wieder neu, damit ich, weil ich Entscheidungen treffen muss, in diesem Land richtige Entscheidungen treffe. Und das gilt nicht nur für die, die Macht haben über ein Land oder über eine Stadt oder über eine Gemeinde oder was auch immer. Das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Das gilt auch für dich. Dass man rauskriegt, was hast du eigentlich für eine Motivation, wenn du dieses und jenes sagst? Was willst du damit erreichen? Geht es dabei um dich oder geht es dabei um die anderen? Und natürlich ist das auch zu menschlich und zu verständlich, dass es bei dem, was wir tun, um uns, dass es dabei um mich geht, ist nur zu verständlich. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn wir beten, Herr, gib mir dies, Herr, schenk mir das, Herr, bewahre mich und, ist alles menschlich und verständlich. Aber wenn unser Gebetsleben nur darum kreist, dass ich gesund bin, den Job behalte und einen friedlichen Nachbarn habe, dann ist das nicht gesättigt von diesem Herzen, das Salomo hatte oder worum er gebetet hat. Und deswegen ist es so ein großartiger Wunsch. Er hat nicht gesagt, gib mir Reichtum. Gib mir Macht, gib mir Kraft, damit ich herrschen und beherrschen kann. Sondern er hat gesagt, gib mir, Gott, ein hörendes Herz. Und solche Männer und Frauen sind in der Lage, den Tempel Gottes zu bauen. Solche Männer und Frauen sind in der Lage, Reich Gottes zu bauen. Und von daher gilt diese Frage auch mir. Was will ich? Was bewegt mich? Worum will ich meinen Gott bitten? Helge, die 20 Kilo, die nehme ich dir weg. Wenn du willst, das bekommen wir hin. Weltfrieden, Elfi, kann ich dir nicht versprechen. Ich kann dir nur sagen, wir arbeiten hier an diesem Ort daran, dass es ein friedlicher Ort wird. Wir gehen zu Menschen hin, um für sie zu beten, weil wir ihnen Gesundheit wünschen. Das wollen wir tun. Aber das Wichtigste ist, dass wir immer wieder unseren Gott bitten, gib mir dieses hörende Herz für mich und für mein Leben, da, wo ich Verantwortung habe, damit ich nicht jemand werde, der dann kommen muss und sagt, ach, Mutti, tut mir leid, bin schon wieder da, aber könnte es noch ein bisschen mehr sein. Dass ich nicht hingehen muss und hatte das jetzt, ich sage nicht wo, aber ich habe leider mich nicht aufgeregt, da war mir meine gute Erziehung mir im Wege, wo dann jemand, ich sage es doch beim Pastorentreffen sagen, sagte da in Bezug auf den Umzug, haben Sie noch mal Geld vom Amt bekommen? Man muss ja mitnehmen, was man kriegt. Natürlich kann ich mich schnell darüber ereifern. Aber wo bin ich denn der, der mitnimmt, was er bekommen kann? Und der dann vielleicht nicht verzichtet und sagt, nein, danke, es reicht. Lasst uns miteinander beten, dass wir so ein hörendes, ein offenes Herz haben, damit der Wille Gottes durch uns in unserem Leben dazu führt, dass wir mehr Frieden haben, dass dieses Land gesünder wird, dass unsere Welt gesünder wird. Und am Ende befehlen wir es Gott an und nehmen das aus seiner Hand, was er uns gibt. Aber zuallererst sollten wir vielleicht so beten, wie Salomo es getan hat. Du wolltest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehe, was gut und was böse ist. Amen.